SWR 2 Podcast.
Und damit kommen wir zu unserer Rubrik Erklär mir Pop. Heute über einen Weltstar aus Liverpool. Erfolgreichste Single von John Lennon, einer der meistgespielten Songs überhaupt. 1971 ist der Song erschienen und er hat mehr mit Karl Marx zu tun, als man denkt. Darüber spreche ich jetzt mit Udo Dahmen, dem künstlerischen Leiter der Popakademie in Mannheim. Schönen guten Tag.
Ja, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
John Lennon hat da ja selbst mal Bezug drauf genommen, wenn ich nicht irre. War Karl Marx sowas wie der geistige Vater dieses Songs Imagine?
Also John Lennon hat dazu im New Musical Express damals gesagt, dass er natürlich kein Kommunist sei und auch nicht zur Bewegung gehört, aber dass natürlich das, was er da anspricht in seinem Text, eine gewisse Nähe zum kommunistischen Manifest hat. Er führt das dann nicht weiter aus, aber es hat natürlich etwas Utopisches, wenn er davon spricht, dass es keinen Himmel, also im Sinne von entrücktem Olymp gibt, aber auch keine Hölle, sondern nur the sky above, also das heißt der Himmel, der wirkliche Himmel, dass es keine Religion gäbe und so weiter. Alle diese Dinge spricht er ja in dem Text an. Und das hat natürlich eine gewisse Nähe zum kommunistischen Manifest.
Also er hat sich offenbar schon mit Karl Marx auch in seinen Gedanken auseinandergesetzt.
Ja, das war ja auch dadurch gegeben, dass die Beatles sich in den 60er Jahren ganz stark dem Existenzialismus verpflichtet fühlten. Also Jean-Paul Sartre und die Bewegung der 50er Jahre. Die Band hat sich damals auch so gekleidet, schwarze Kleidung, Rollkragenpullover, das hatte schon eine gewisse Nähe und das war in Künstlerkreisen Ende der 50er und Anfang der 60er eigentlich auch so die Position, die man bezog. Das hatte dann seine Fortsetzung natürlich in der 68er-Bewegung und den Parallelitäten, die eben dann die Beatles zum Beispiel Revolution Number 9 vom weißen Album erlebt haben und eben dann im Nachgang ein Song wie Imagine, der 1971 entstanden ist, aber der genau in dieser Folge zu sehen ist. Und gerade bei John Lennon, der, obwohl die Beatles nicht dazu neigten, politische Aussagen zu tätigen, bis auf Revolution, der aber doch da eine ganz deutliche Position bezieht.
Als Lennon den Song geschrieben hat, 1971, da war er schon gar nicht mehr Mitglied bei den Beatles. Was hat das bei ihm verändert?
Ja, das ist natürlich immer so die Nähe zu Yoko Ono, seiner Frau. Und auch ihre Beteiligung am White Album wird ja immer so als einer der Gründe herangeführt, dass er nicht mehr bei den Beatles war. Ich glaube, da gab es viele andere Gründe, auch von Paul McCartney immer angeführt, dass die Band sich dann auch irgendwann auseinandergelebt hat. Aber in der Tat war seine Entwicklung zum Solokünstler auch davon begleitet, dass er mit Yoko Ono gemeinsam ja diese Bad Ins gemacht hat.
Ja, legendär, ja.
Legendär, in dem sowohl die Haltung gegen Krieg allgemein als auch spezifisch gegen den Vietnamkrieg und auch das Eintreten für die Bürgerrechtsbewegung in den USA und weltweit auch für die studentische Bewegung, Befreiungsbewegung, für ihn eine große Rolle gespielt haben. Und da war der Song natürlich auf eine gewisse Weise das Komprimat dessen, was seine Überzeugungen sind.
Naja, er war dann fast ein politischer Aktivist zu der Zeit. Je älter er wurde, desto politischer wurde John Lennon eigentlich.
Auf alle Fälle. Ich glaube, das ist in seiner Biografie auch angelegt. Also der Existenzialismus ist das eine. Er war immer ein konträrer Geist, also jemand, der gegen alles anstand, was für ihn ungerecht wirkte oder was für ihn auch ungerecht war im weitesten Sinne. Und da hat er mit Yoko Ono natürlich zu einer gewissen Zeit auch durchaus Dinge beeinflussen können oder zumindest zum Nachdenken anregen können durch die Bad Ins und auch durch seine Plastic Ono Band.
Kommen wir mal auf die musikalische Ebene. Was zeichnet dieses Lied denn aus musikalisch?
Ja, man kann das eigentlich immer nur im Kontext zu dem Text sehen. Der Song ist eigentlich sehr schlicht im Grunde, weil er beginnt mit dem Klavier. Das Klavier hat so ein typisches Rock'n'Roll-Echo eigentlich und seine Stimme ist entrückt auf eine gewisse Weise. Phil Spector zeichnet für die Produktion verantwortlich. Also es ist sehr viel Raum da, aber es ist sehr klar, die Stimme steht im Mittelpunkt und es ist eben Klaus Voormann am Bass und Alan White am Schlagzeug, die dann dazukommen und Streicher. Aber auch die Streicher hier eher ein Streicherteppich, sehr zurückhaltend. The Flux Fiddlers sind sie genannt. Und dadurch, durch diese Schlichtheit und diese Bescheidenheit, wirkt der Song eigentlich umso mehr.
Ja, diese Mischung aus Botschaft und einfacher Musik. Macht das denn einen besonderen Reiz aus, diese Einfachheit, die aber dann trotzdem wirklich einschlägt?
Auf alle Fälle. Also man hätte es ja auch, wenn man sich es mal überlegt, als Producer sehr sentimental und sehr groß gestalten können. Man würde aber dann Gefahr laufen, dass die eigentliche Botschaft im Kitsch untergeht. Und diese Botschaft ist eine sehr, sehr ernsthafte und eine sehr ernstzunehmende. Und dadurch hat man in der Gemeinschaft von John Lennon und Phil Spector, glaube ich, genau den richtigen Draht getroffen, das Gefühl getroffen.
Und wie alle großen Songs wird auch dieser Song gecovert ohne Ende. Gibt es da eine Version, wo Sie sagen, das ist wirklich gelungen?
Es gibt sehr viele sehr gute Varianten. Elton John hat den Song regelmäßig in seinem Programm gespielt. Viele, viele andere haben den Song immer wieder auch in ihren Live-Programmen gespielt. Aber ich bin da immer bei John Lennon, muss ich sagen.
Tja, ein Song für die Ewigkeit. Imagine von John Lennon. Vielen Dank an unseren Pop-Erklärer Udo Dahmen. Dankeschön.